heißt es vor allem ein Land, das ja, die höchste Gewalt- und Kriminalitätsrate weltweit hat. Also in dem viele dieser Menschen, die in den 1990er Jahren geglaubt haben, dass sie jetzt eine tragfähige Demokratie schaffen werden, unglaublich enttäuscht sind, weil eigentlich sehr wenig funktioniert. Und ja auch diese Form der Segregation nie wirklich aufgehoben wurde. Also es gibt nach wie vor weiße und schwarze Viertel, also de facto. Die sind natürlich nicht so getrennt, wie sie früher waren. Es gibt nach wie vor Townships. Es gibt nach wie vor eine ganz klare Trennung, die sich eben aufgrund dieser, ja, auf dieser unglaublichen Präsenz von Gewalt auch nicht verändert. Und das ist natürlich ein unglaublich mutiges Projekt, und Talinese ist auch jemand, die ist einfach auch sehr mutig. Das ist eine sehr, sehr kluge Holocaust-Forscherin, die dieses Museum wirklich also fast eigenhändig gebaut hat. Also Teil der Spenden waren tatsächlich Materialspenden. Also da gab es halt dann die eine Firma, die das Glas gespendet hat, und die andere, die die Steine gespendet hat. Und irgendwie hat sie das Ganze dann zusammengesetzt in ein Haus, das eben einerseits dieses Verbrechen thematisiert, das natürlich für Südafrika sehr, sehr weit weg liegt, nämlich den Holocaust. Das in Südafrika repräsentiert war, vor allem durch Überlebende, durch Flüchtlinge aus Europa, aber bis zu einem gewissen Grad natürlich auch durch eine Logik des Rassismus, die vom Nationalsozialismus beeinflusst war. Also in Südafrika hat man während dem Krieg, haben die Buren begeistert das Radio Zesen, das Auslandsradio der Nazis, gehört, haben sich bestärkt gefühlt in ihrer rassistischen Einstellung und haben sich in der Ausarbeitung des Apartheid-Systems an den Nürnberger Rassegesetzen orientiert. Das heißt, der Nationalsozialismus hat bis nach Südafrika ausgestrahlt. Es wird auch in der Ausstellung thematisiert, das ist eigentlich auch ganz interessant, dass es ein südafrikanisches Bataillon war, das Auschwitz, die Zuglinie dann bombardiert hat und dann befreit hat, also da auch involviert war. Sehr differenziert werden diese beiden unterschiedlichen Gewalterfahrungen erzählt. Das beginnt mit der Erzählung des Holocaustes und der Überlebenden, die in Südafrika dann gelebt haben, die dort angekommen sind, ihre Objekte, ihre Familiengeschichten. Und es gibt dann eben diese Überleitung zu Ruanda. Das ist dann ästhetisch ganz anders. Also man sieht ganz klar, es gibt eine ganz klare Unterscheidung. Aber es gibt eben auch diese Frage, wie gehen wir auch mit den Traumata der Omas Gesellschaft? Wie bringen wir diese unterschiedlichen Geschichten zusammen? Wie können diese Erzählungen nebeneinander stehen? Und ich meine, wir können viel daraus lernen, weil wir natürlich jetzt diese Erfahrung hier in Deutschland machen, dass wir Traumata auf der einen Seite haben. Wir haben aber auch Menschen, die mit anderen Traumata kommen. Es gab Überlebende des Bosnienkrieges, es gibt Geflüchtete aus der Ukraine heute, es gibt Überlebende von rechtem Terror. Und es sind traumatische Gruppen, die nebeneinander stehen, die zum Teil miteinander sprechen, aber häufig eben isoliert voneinander sind. Ich fand es sehr spannend, wie eben mit Vermittlungsformaten, mit Veranstaltungen darauf hingewiesen wird, wo es eben Sinn macht, die Menschen zusammenzubringen. Und dass es Raum braucht, mit Traumata umzugehen. Also es ist tatsächlich eben auch ein Gedenkort in dem Sinn, also so wie das bei euch geplant ist, dass es gibt sozusagen einen Garten, also so einen Innenhof, der zur Meditation, zum Gedenken, zum Nachdenken da ist, also der auch nochmal darauf hinweist, dass Erinnern auch mit Trauer zu tun hat. Das ist ja immer so ein bisschen heikel bei Museen, wie man das dann wirklich einbindet, wie das funktionieren kann. Das funktioniert dort ganz erfolgreich. In den Wechselausstellungen wird alles Mögliche aufgenommen. Es wurde eine Ausstellung über Auschwitz gezeigt, jetzt wird wahrscheinlich unsere Ausstellung über das Warschauer Ghetto dorthin wandern. Also es gibt eine ganz große Vielfalt der Auseinandersetzungen da. Und es wird aber zum Beispiel auch, das betont Talinates, auch über die Geschichte Namibias nachgedacht, weil Namibia war ja von Südafrika kolonisiert. Südafrika hat die Apartheid auch nach Namibia gebracht und hat eben dieses Land, das traumatisiert war, von dem deutschen Genozid in Anfang der 20er Jahre übernommen und eigentlich keinerlei Verantwortung oder keinerlei Auseinandersetzung gefördert. Und deshalb sieht sie das auch als ihre Aufgabe, das zu tun. Und das ist spannend, weil das natürlich auch eine extrem konfliktreiche Situation ist. Und das sieht man dann, wenn man nach Kapstadt fährt, ins Jüdische Museum. Es gab aber eben lange eine gemeinsame Geschichte. Nelson Mandela hatte, und es ging also so unmittelbar mit Einführung der Apartheid los, dass diejenigen, die in Südafrika gegen die Apartheid gekämpft haben, waren jüdische Südafrikanerinnen. Das war Helen Suzman. Und viele von denen waren auch dafür im Gefängnis. Die waren nicht auf Robben Island, weil sie nicht schwarz waren, aber die waren woanders im Gefängnis. Da gab es ganz starke Allianzen. Es gab auch früher starke Allianzen mit Israel. Das hat sich erst noch 1967 geändert. Also das ist für ein Museum und für eine Museumsleitung zu navigieren zwischen diesen Fronten, ist unglaublich schwierig. Aber die machen das mit einer unglaublich engagierten Vermittlungsarbeit, sehr, sehr differenziert. Aber es zeigt auch, dass es häufig nicht einfach ist. Und an vielen Orten müssen diese Orte, die sozusagen als also Museen, Erinnerungsorte, Gedenkstätten, navigieren irgendwo so zwischen der politischen Realität sich durch, sind privat finanziert, weil eben sie von Regierungsseite dann nicht gefördert werden.
Talina Yates ist übrigens die Gründerin und Direktorin des Holocaust and Genocide Center in Johannesburg. Ganz aktuell kann man hier an dieser Stelle auch nachschieben. Die ANC, der Afrikanische Nationalkongress, hat zum ersten Mal seit 30 Jahren, also seit dem Ende der Apartheid in Südafrika, die Mehrheit verloren. Das war in den Wahlen in der vorvergangenen Woche. Der ANC, einst von Nelson Mandela geführt, hatte seit dem Ende der Apartheid die alleinige Macht inne. Bei den Wahlen in der vorvergangenen Woche erhielt der ANC nur noch 40% der Stimmen und kam auf 159 Sitze im 400 Sitze umfassenden Parlament. Der Verlust der Mehrheit des ANC ist ein Symptom dessen, dass die Leute einfach enttäuscht sind von dieser Ungleichheit wirtschaftlich gesehen und eben auch auf schwarze und weiße Bevölkerung gemünzte Ungleichheit führte wahrscheinlich auch zu diesem Wahlergebnis. So, wir gehen aber weiter in der Lesung am 9. April mit Miriam Zadoff. Julia Wohlrab hakt nochmal nach.
Da wollte ich nochmal einhaken. Und zwar also dieses Navigieren, dieses schwierige Aushandeln. Jetzt ist dieses Buch, wir haben es vorhin schon gesagt, dein Buch vor dem 7. Oktober geschrieben worden. Seitdem hat sich die Welt verändert, haben sich auch erinnerungskulturelle Perspektiven, Diskussionen sehr stark verändert. Und es entstehen ja immer weiter neue Gewalterfahrungen, die wieder eigene Traumata auslösen. Ist es eigentlich, also verunmöglichen, diese aktuellen Gewalterfahrungen, sei es jetzt der Terrorangriff der Hamas auf Israel, der Krieg im Gaza-Streifen, verunmöglichen diese Ereignisse, diese schrecklichen Geschehnisse, nicht diese Art der Perspektivübernahme, die ja in diesen Ausstellungen letztlich angeboten wird, weil man gar nicht mehr dazu kommt, aus seiner eigenen, sozusagen, seinem eigenen Raum herauszutreten und die Perspektive des anderen einzunehmen.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Und das ist natürlich extrem schade, weil, was heißt schade? Es ist dramatisch, es ist katastrophal, weil es ja gerade in den vergangenen 30 Jahren in Israel so viele Projekte gab, die eben diesen Graben überschritten haben, unglaublich mutig. Es gibt einen jährlichen Gedenktag, an dem israelische und palästinensische Familien gemeinsam trauern über die Menschen, die sie verloren haben an dem Konflikt. Es gab Schulbücher, es gibt ein Schulbuch, das heißt Learning Each Other's Narrative, also die Geschichtserzählung der jeweils anderen Gruppe wahrzunehmen und dann eine gemeinsame draus zu machen. Es gab Projekte, in denen eben mit also posttraumatisierten, also Posttrauma-Erfahrungen in den unterschiedlichen Gruppen gearbeitet wurden, Kunstprojekte und so weiter, Museen, die gemeinsam gemacht werden von Israelis und Palästinenserinnen oder von jüdischen und palästinensischen Israelis. Und jetzt sehen wir, wie natürlich in dieser wahnsinnigen Gewalt das alles fürchterlich auseinanderbricht. Und trotzdem gibt es Leute, das ist unglaublich beeindruckend und ich weiß gar nicht, wie man die Kraft haben kann, so zu sein oder so zu denken. Es gibt Menschen, die Familienmitglieder verloren haben am 7. Oktober, wie Mausenan zum Beispiel, der seine beiden Eltern verloren hat, beide Friedensaktivistinnen dort in Kibbutz Be'eri, der jetzt dafür, der sozusagen weiter für Frieden sich einsetzt. Wie man das kann, weiß ich nicht, aber er macht es. Die Leute, die jetzt in Israel auf die Straße gehen, demonstrieren gegen die Regierung, viele von ihnen demonstrieren gegen den Krieg, sie demonstrieren gegen das, was in Gaza passiert. Und man kann nur hoffen, dass an irgendeinem Punkt es möglich sein wird, sich über eine gemeinsame Erinnerung wieder zu finden, weil anders wird es nicht gehen. Entweder man trennt es komplett oder man ist in der Lage zu sagen, wir können diese Erfahrungen gemeinsam erzählen. Ich habe kein Rezept, wie das jemals passieren wird, weil erstmal der Konflikt bereinigt werden müsste. Es müsste erstmal eine Zwei-Staaten-Lösung kommen. Es müsste die Möglichkeit geben, dass alle sich wieder in einer angstfreien, gewaltfreien Situation ihren Alltag wieder aufbauen. Und dann müsste man, und das ist eben auch die Frage, ne? Also Deutschland hat ja diese Aufarbeitung nicht alleine gemacht. Das waren die Überlebenden, das waren die Alliierten, die diese Räume geschaffen haben. Und ich frage mich manchmal, ob wir das in Deutschland nicht hinkriegen sollten, jetzt diese Räume anzubieten. Da, wo Menschen miteinander reden wollen, da, wo Menschen versuchen, einen Weg zu finden, trotz allem. Und nicht noch weiter zu eskalieren. Das ist ja das, was tendenziell hier passiert, dass alle irgendwo auf irgendeiner Seite, irgendeiner Front stehen, auch wenn sie nicht betroffen sind. Und ich habe gemerkt, dass ich nach dem 7. Oktober, das hat aus vielfältiger persönlicher Betroffenheit, aber ich habe gemerkt, dass meine Schritte immer kleiner wurden. Also meine Behauptungen, meine Positionierungen. Ich habe irgendwie aufgehört, diese großen Schritte zu machen. Nur mal so ganz, ganz kleine Bewegungen gemacht, vorsichtige, in unterschiedliche Richtungen, um Räume aufzumachen oder zu überlegen, wie können wir jetzt Räume schaffen, wo Menschen wieder miteinander reden können. Weil wir haben ja keine Alternative.